Sehr gerne, danke und guten Morgen. Der Bibeltext heute Morgen ist aus Markus 1, Vers 9 bis 13. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm.
Sollen wir noch kurz mit unserem Peter zusammen beten? Peter, eigentlich müsstest du für uns beten, aber wir tun es mal, weil wir glauben, dass der Herr auch durch unser Gebet tun kann. Danke, Vater, für deine Herrlichkeit, deine Freundlichkeit und für die Freundlichkeit von Peter, dass er uns dient. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du sein Wort ausrüstest mit dem, was nur du tun kannst, Herr. Das passiert, was wir gerade schon im Bibeltext gehört haben, dass als würde eine Taube auf uns herunter sich niederlassen, dass du auf unserem Herzen jetzt so einen Platz findest, wo du sagst, da lasse ich mich gerne nieder. Da lege ich meine Botschaft vorsichtig wie einen Vogel in ein Herz hinein. Ich finde ein Nest. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen vorbereitest und dass du das Wort gebrauchst. Amen.
Sind wir. Guten Morgen. Schön, wieder hier zu sein. Danke für die Einladung. Jan, vielen Dank für deine Einführung und alles, was du da gesagt hast. Danke auch für den Anbetungsleiter, die Wahl der Lieder. Vielen Dank dafür. Und natürlich der Technik, der auch jetzt wieder völlig da ist. Und da kommt mein Wasser, auch dafür danke ich dir, Jan, sehr gern. Ja, mach's voll.
Nein, so viel, das muss ja noch für nächste Woche reichen.
Okay. Ach, es ist schön, hier zu sein. Und ich habe über diesen Text, worüber ich dann heute Morgen predigen darf, viel gebetet, viel nachgedacht, eigentlich die ganze Woche. Und ich bin sehr aufgeregt auf das, was, denke ich, auch der Herr für uns alle hat. Es ist schon gesagt worden, ein neuer Zeitalter fängt an, ist angefangen. Stehen wir da drin? Und wir haben schon diesen Text aus Markus gelesen. Ich möchte es aber noch einmal lesen, wenn das okay ist. Weil ich denke mir, das hilft, denke ich, auch, um das nochmal neu zu erfrischen und daraus auch einiges zu nehmen, was der Geist Gottes und heute Morgen anbietet. Also, Markus berichtet von Jesus und ich fange an mit das erste Vers. Das haben wir nämlich noch nicht gelesen, aber das ist kein Problem. Hör einfach zu. Dies ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. So fängt Markus an. Mit anderen Worten, es ist eine gute Nachricht. Gute Nachricht für heute Morgen. Gute Nachricht für der Zeit, in der wir auch jetzt leben. Ich weiß, es gibt vielen, die es ziemlich finster und dunkel und schwarz einsehen. Und vielleicht ist es auch so, dass wir in eine gewisse Zeit stehen, ganz persönlich oder als Familie, in deiner Arbeit oder mit Herausforderungen, dass du sagst, eigentlich ist es nicht so gut. Und vielleicht geht es dir auch nicht so gut. Für dich ist diese Botschaft wichtig, weil ich denke mir, Gott ist gut. Wer kann das auch sagen? Gott ist gut. Lass uns das mal zusammen sagen. Gott ist gut. Immer, jede Zeit, in ihm gibt es kein Finsternis. Der Markus geht weiter. Alles begann so, wie es der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Gott spricht: Ich sende meinen Boten dir voraus, der dein Kommen ankündigt und die Menschen darauf vorbereitet. Er bereitet uns vor auf sein Kommen. Keiner von uns weiß, wann er kommt. Ich weiß, dass das eine von Foursquare wichtige, diese kleine, das Textchen, was da ist, dass er wiederkommt. Und ich bin davon überzeugt, dass er wiederkommt. Aber keiner von uns weiß, wann er wiederkommt. Und das ist okay. Vor 2000 Jahren haben die auch gedacht, er kommt bald wieder. Aber wir haben auch gehört, ich glaube, Petrus sagt das vorher, Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. So, wir sind jetzt im zweiten Tag. Es dauert vielleicht noch eine Weile. Ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht. Aber wir dürfen so leben, als ob er auch heute kommen würde. Deswegen ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Nicht, um im Himmel hineingenommen zu werden, sondern um ihn hier schon zu begrüßen. Weil auch das wissen wir nicht, wie es genau aussehen wird. Dies ist kein Endtime-Predigt, keine Angst. Aber ich wollte es nur mal erwähnen. Und dann sagt Markus: Ein Bote in der Wüste wird rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Das ist also die Vorbereitung. Macht den Weg frei. Und ich denke, dieser Weg ist vor allem zwischen unseren zwei Ohren. Dieser Weg ist nicht irgendwie A7, A44 oder der A33. Es ist ein Weg zwischen unsere Ohren. Hier muss Freiraum kommen. Zwischen unsere zwei. Wir haben nur zwei Ohren. Dazwischen. Das ist wichtig. Freiraum. Alle Hindernisse weg. Was könnte der Markus da vielleicht dann auch mit meinen? Ich denke mir, er meint damit, wenn ich so frei sein darf, um das einfach so zu interpretieren, vielleicht hat er das gar nicht gemeint, aber ich denke, es stimmt überein mit der Rest von dieser Botschaft, dass wir unsere Denkweise anpassen an das Reich Gottes Denkweisen. Weil das Denken vom Reich Gottes ist so völlig anders, wie wir auch sehen werden in einem kleinen Moment, als wir uns als Menschen das immer gedacht haben. Gehen wir weiter. In jenen Tagen, und das ist jetzt, was wir heute Morgen vorgelesen haben schon, in jenen Tagen begab es sich nun auch, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Da, als er gerade aus dem Wasser heraufstieg, sah er den Himmel sich spalten und den Geist wie eine Taube auf ihn herabschweben. Eine andere Übersetzung, meines Einsehens, denke ich auch besser, in ihm hineingehen. Der Taube, der Geist ging in Jesus hinein, nicht nur auf ihm. Und eine Stimme erscholl aus dem Himmel. Ich hätte gewünscht, ich hätte jetzt Musik und alles Dramatische und Licht und Rauch und alles Mögliche, um diese Stimme irgendwie beizubringen. Aber diese Stimme erscholl und sagte: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und sogleich trieb der Geist ihn in die Wüste hinaus, und es war 40 Tage lang in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Er weilte dort bei den wilden Tieren, und die Engel leisteten ihm Dienste. In das ganze Markus-Evangelium steht Jesus immer zentral. In alle Evangelium steht Jesus Christus immer zentral. Auch für uns ist das wichtig, in was wir sehen, wie wir es erleben und wo wir gehen, dass Jesus immer zentral steht. Das ist Hoffnung, da liegt auch Befreiung und da liegt auch das, was wir brauchen. Wie wir schon gehört haben, es ist aus Markus sein Mund, es ist eine gute, erlösende Botschaft. Und nicht nur es, sondern er, Jesus Christus, ist die Botschaft. Er ist die gute Nachricht. Aber man sieht schon in dieser Geschichte, und da liest man ganz einfach sehr schnell darüber hinweg, dass Jesus kam aus Nazareth. Nazareth war ein kleines Dorf. Das war keine Großstadt. Das war ein kleines Dorf. Vielleicht hätte es auch Groß-Ropperhausen heißen können. Und wenn du nicht weißt, worüber ich jetzt rede, ich verstehe. Ich komme daher. Und es hat 800 Einwohner. Es hat keine bestimmte Wichtigkeit in der deutschen Geschichte. Es ist einfach ein kleines Dorf. Nazareth war noch schlimmer als das kleine Dorf wie Groß-Ropperhausen, weil Nazareth war bekannt um ihren Misthaufen. Und wenn man das bezieht auf sein eigenes Leben, kann man ruhig sagen, es ist okay, wenn ich auch aus einem Misthaufen komme. Jesus hat sich völlig identifiziert mit jeder von uns. Und dann steht geschrieben, der Sohn Gottes. Und interessanterweise ist der Sohn Gottes, diese Terminologie ist unwahrscheinlich wichtig. Und warum? Weil der Sohn Gottes war nicht irgendwie ein Prophet oder irgendwie ein guttunender Mensch, aber er war Gott selbst. Markus hat das ganz bewusst, hat ihn ganz bewusst Sohn Gottes genannt. Das war ihm wichtig. Gottes Sohn, Jesus Christus, ist Gott selbst. Und das ist unwahrscheinlich wichtig. Er ist nicht ein wenig weniger Gott als der Vater. Er ist Gott selbst. Warum ist das wichtig? Weil er, der Sohn Gottes, ein Menschensohn wurde. Er hat sich völlig identifiziert mit jeder von uns, mit der geringste von uns. Er hat sich völlig identifiziert mit der, der am wenigsten wichtig in unsere Augen erscheint. Deswegen war es auch nicht uninteressant, dass er gerade aus Nazareth kam und nicht aus Jerusalem oder aus Berlin oder aus Washington. Da kommen nämlich die bekannten Leute her. Jesus aber kam nirgendwo her. Der war einfach aufgewachsen in ein kleines Dorf. Und so identifiziert er sich auch mit dir und mit mich. Auch wenn du meinst, ich bin ja nicht so wichtig. Weil die Botschaft ist gute Botschaft. Und was diese Botschaft tut, ist, erhebt uns auf und erhält uns, diese Botschaft, erhält uns einen Spiegel vor unsere Augen, damit wir sehen, wer wir wirklich sind. Kommen wir noch gleich ein bisschen weiter darauf. Was mir auch sehr interessant ist, ist, dass Johannes, der Figur Johannes, der hier so beschrieben wird, ganz kurz, weil Markus widmet eigentlich kaum Worten an Johannes. Er nennt ihn einfach Johannes der Täufer. Das war ein anderer als Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Und wieder ein anderer, der die Offenbarungen geschrieben hat. Das war Johannes der Täufer. Er hat auch komisch ausgesehen. Nicht so komisch wie ich, aber vielleicht noch komischer. Er hat, glaube ich, ja, was hat er gesagt? Er hat, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber er hat fast wie die wilde Tieren ausgesehen, die aus der Wüste kamen. Er hat sich bekleidet mit was hat er sich bekleidet? Wie heißt das? Kamelhaar. Das kriegt man hier in Deutschland überhaupt nicht. Kamelhaar und ein Ledergürtel. Und er hat so ein Heuschrecken aus seinem Mund gehabt. Ne? Nur ein kleines Beinchen. Schmecken aber, denke ich, gut. Ich meine, in Japan verkaufen die auch. Ich habe es noch nie gegessen, keine Angst. Ich habe schon einiges in Afrika gegessen, wovon ich nicht weiß, was es war. Aber Heuschrecken. So, der Mann war außerordentlich. Der war völlig aus dem Rahmen. Und er hat eine wichtige Botschaft gehabt. Diese Botschaft war einfach, sehr einfach. Tut Buße, weil das Reich Gottes ist näher. Das Wort Buße hat für uns einen schlimmen Geschmack im Mund. Wir denken nämlich immer, Buße tun heißt, dass man sich schlecht fühlen muss, über was man verkehrt gemacht hat. Aber das hat nichts mit Buße zu tun. Buße heißt einfach, verändert euren Denken, Metanoia, verändert dein Sicht, wie du schaust. Und das war seine Botschaft. Eine wichtige Botschaft, auch wie wir weitersehen werden, weil, weswegen Markus das überhaupt aufgeschrieben hat, ist auch relevant für uns heute in diese Zeit. Johannes hat ganz bestimmt ein anderes Bild von Gott gehabt, als das die meisten in seiner Zeit gehabt haben. Und weil ich bin davon überzeugt, weil gerade weil Johannes so aus dem Rahmen war, so völlig anders war, war nicht nur, was er gesagt hat, tut Buße, verändert euren Gedanken, wichtig, sondern seinen ganzen Tenor, sein ganzen Sein, sein Wesen hat diese Botschaft eigentlich ausgesprochen. Er wollte eigentlich damit sagen, Gott ist anders, als wir bisher gedacht haben. Und um nochmal zu unterstreichen, wie Markus anfing, es ist die gute Nachricht Gottes. Also, was Johannes gemacht hat und wie er gepredigt hat, war nicht eine Hölle- und Verdammnispredigt, aber eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht in dem Sinn, hört, es kommt etwas, was besser ist, als je von uns gedacht hätte, das geschehen könnte. Es kommt etwas, es ist etwas in Bewegung und es ist so anders, als wir uns als Menschen hier in Israel uns gedacht haben, dass, also es ist sagenhaft, dass war seine Leidenschaft. Weil wir stellen uns Johannes vor als ein, du darfst nicht und du darfst nicht. Der Einzige, mit wem er Krach gehabt hat während seiner Predigt, waren die religiösen Leute. Aber alle normalen Leute, die aus Städten wie Nazareth kamen und die überhaupt keine Wichtigkeit gehabt haben, die haben Johannes geliebt. Das steht da geschrieben. Die haben Johannes einfach geliebt. Deswegen kamen die alle dahin. Der Johannes hat etwas. Aber was hat er dann? Eine gute Nachricht. Okay. Und das Nächste, was ich hier sehe, wir müssen noch eines über Johannes wissen, weil hier ist Johannes, man muss sich das vorstellen. Und hier kommt Jesus. Und jetzt sind Jesus und Johannes stehen gegenüber einander. Und Matthäus redet dann darüber, dass Johannes sagt, du sollst mir taufen. Und dann sagt Jesus, nein, du, weil die Schrift erfüllt werden muss. Aber du musst das vorstellen, die zwei, die stehen gegenübereinander. Es war sehr lange, lange her, dass die zwei einander überhaupt begegnet hatten. Weißt du, wann das erste Mal war? Im Bauch. Beiden waren im Bauch. Elisabeth und Maria. Und in der dritte Monat ging Maria nach Elisabeth. Du kennst die Geschichte. Und was tut Johannes? Er hüpft, soweit man hüpfen kann. Heute sagt man, er hat gefußballt. Aber er hüpft in das Mutterleib von Elisabeth. Er hüpft in das Wasser, weil er Jesus begegnete. Der gute Nachricht. Der heilende Nachricht, der Erlösungsnachricht war lebhaft in Maria und Johannes erkannte das sofort, obwohl er nur 3 Monate alt war. Der Geist Gottes erfüllte vor Pfingsten, interessant schon, ja. Manche sagen, das war noch alles alttestamentische Zeit, aber das glaube ich nicht. Aber der Heilige Geist erfüllte Elisabeth und sie fing an, etwas zu sagen, ein Loblied zu singen. Und dann hat Maria dasselbe erfahren, auch eine Erfüllung des Geistes und fing an, auch dem Herrn zu preisen. Und jetzt stehen die wieder miteinander. 30 Jahre später. Gegenüber einander, wo Johannes Jesus taufen wird. Welch eine Freude muss das gewesen sein. Welch ein Gefühl muss Johannes dabei gehabt haben. Durch der Sohn Gottes, der Schöpfer, wieder getauft zu werden. Jetzt das Wasser. Weil das Ganze geschieht im Wasser. Jordan. Weswegen überhaupt der Jordan? Auch das ist interessant. Weil normalerweise hätte man, wenn man sich also reinigen ließ, zum Beispiel von vergangenen Sünden oder wenn man als Nichtjude Jude werden wollte, dazugehören wollte, gab es schon Möglichkeiten in der Tempel, was übrigens ein riesigen Betrieb war, ein politisches Betrieb, ein sehr wohlhabenden Betrieb und ein sehr machtvoller Betrieb in ganz Israel. Man sieht das auch. Jedes Mal, wenn man einen von diesen hochbekleideten Leuten aus der Tempel begegnet in die Geschichte mit Jesus in die vier Evangelien. Das war der Dynamo, der Motor von Israel war der Tempel. Und wenn man nicht in der Tempel hinein, also getauft wurde, dann gehörte man nicht zu all das, wo Israel in der Tag vorstand. Dann gehört man einfach nicht dazu. Und auch da ist es interessant, dass Johannes es nicht im Tempel macht, sondern in der Jordan. Das war ungehört. Das war auch aus dem Rahmen. In der Tempel war es so, dass wenn du da als jemandem aus Israel, Jude, dann zum Beispiel deinen Kontakt mit Gott wiederherstellen wollte, musste man im Tempel sich reinigen lassen. Das war wie eine Kleintaufe, wie eine im Waschbecken oder in einem größeren Waschbecken, klein oder groß. Und da wurde man dann getauft, mehr oder weniger. Und das hieß dann, dass man wieder rein hat. Und das hieß, dass man vergeben ist. Und das hieß, dass man wieder diesen Kontakt mit Gott, mit das Göttliche wiederhergestellt bekommt. Ganz legal, ganz ordentlich, genauso gemäß das Gesetz. Und deswegen ist es so interessant, dass Johannes das in der Jordan macht. Weswegen? Weil der Jordan war außerhalb. Es war außerhalb alles, was da also als System stand. Und damit hat Johannes eigentlich dies gesagt. Jeder kann kommen, um das Kontakt mit Gott wiederhergestellt zu kriegen. Jeder kann kommen. Das ist gute Nachricht, oder? Okay. Jetzt das Wasser. Johannes tauft dann Jesus im Wasser. Wo steht das Wasser für? Was hat das zu bedeuten? Gibt es da vielleicht eine symbolische Bedeutung dafür? Weswegen hat Markus das überhaupt erwähnt? Diese ganze Geschichte. Weswegen? Ich denke, er wollte etwas aussagen. Und wie wir schon gelesen haben, der Markus greift zurück auf das Alte Testament. Es gab natürlich noch kein Neues Testament, gab nur ein Altes Testament. So, er greift zurück. Du weißt, was ich meine. Ich bin ja Holländer, tut mir leid. Er greift zurück auf die Geschichte. Seid ihr noch da? Gut. Er greift zurück auf die Geschichte von Israel. Wasser war wichtig. Wasser hat immer eine Bedeutung gehabt. Also das Volk Israel war nicht sehr, wie sagt man, froh mit überhaupt mit Meer und Seen und so weiter. Das war nicht ihr Ding. Deswegen liest man oft, wenn man über Wasser liest, im Alten Testament, in die Geschichten, die da geschrieben worden sind, dass das Wasser vielmehr deutet auf Chaos, manchmal Gericht, manchmal Bedrohung, etwas Beängstigendes, etwas, was also unkontrollierbar ist. Das war eigentlich Wasser. Das liest man zum Beispiel schon am Anfang in das zweite Vers von Genesis oder erste Buch Mose. Da liest man schon dieses, dass nachdem Gott ist und sprach, hat noch nicht viel gesagt, aber der Geist, wie sagt man das im Deutsch? Der Geist schwebte, in Englisch ist es hovered, über das Wasser, über das formlose Wasser. Und dann liest man in Vers 3 und die weiteren Versen im ersten Kapitel, und zweiten Kapitel, vor allem im ersten Kapitel, liest man dann, dass Gott spricht Leben hinein. Und aus dieser formlosen Wassermenge, wo der Geist Gottes also überschwebte, spricht er dann Leben hervor. So, dann sieht man Bäume, dann sieht man Blumen, dann sieht man Leben kommen, Vögel, da sieht man Fischen. Auf einmal sieht man dann auch Mensch, die Krone der Schöpfung. Wow. Was hat das mit dieser Geschichte zu tun? Weil ich glaube, das, was Jesus da tat, und was Johannes da tat, war viel mehr als nur eine Taufe. Es hat eine Bedeutung, wo im Grunde genommen, hier kommt es, wo im Grunde genommen, wie Jesus aufstieg aus dem Wasser. Kannst du dich das so vorstellen? Steig aus dem Wasser. Da ist Leben. Genauso wie er am Anfang anfing, Leben zu sprechen. Der Geist Gottes brachte Leben hervor aus der Chaos, aus der unkontrollierbaren, formlosen Menge vom Wasser, bringt er Leben hervor durch sein Wort. Und genauso stieg Jesus aus dem Wasser hervor. Und wer sagt Jesus, dass er ist? Ich bin das Leben. Wow. Und was geschieht dann? Dann geht der Himmel, der spaltet sich. Das Wort spalten in Griechisch, in diese Geschichte genannt, ist ein Wort, was man spalten, wenn etwas gespalten wird, hier, so wie das hier beschrieben wird, der Himmel spaltete sich, ist unreparierbar. Auch das hat eine sagenhafte Bedeutung, weil der Himmel ist gerissen. Später sieht man das nochmal, wie der Vorhang gerissen wurde. Aber hier schon beim Taufe ist der Himmel gerissen. Und dann sprach eine Stimme vom Vater: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden. Wow. So, zurück zum Wasser. Wir stehen heute in einer Zeit, wo es, wenn wir um uns hinschauen, und wie Jan, du das auch schon erwähnt hast, auch durch das, was Annemarie zum Beispiel angezeigt hat, durch das, was sie erlebt hat mit Jesus, wie sie das gehört hat und was sie gehört hat, eine Art Winter, eine Art Wüste vielleicht, eine Zeit, die nicht einfach ist, wo das Sterben sogar im Vordergrund steht. Und wir stehen auch in einer Zeit jetzt, wo das, was wir um uns sehen, aussieht wie ein formloses Chaos. Politisch, ökonomisch, gesundheitlich. Ein formlose Chaos. Aber vielleicht kannst du es noch weiter ziehen, dass dein Leben irgendwie sich formlos anschaut. Vielleicht bist du schon im Wasser und deine Umstände sind solch, dass du kein Ein- oder Ausweis, dass du ratlos bist, dass du nicht weiter weißt. Vielleicht ist dein Leben fast zu einem Ende gekommen, so wie du es gekannt hast bis jetzt. Und das sieht bedrohend, beängstigend, chaotisch und hoffnungslos aus. Und deswegen ist diese Geschichte wichtig. Weil wenn wir und was wir hier lesen, was da geschah in Genesis und was hier geschieht bei Johannes und Jesus, was da symbolisch dargestellt wird, ist eine neue Schöpfung. Jesus stieg aus dem Wasser hinaus, der Himmel öffnete sie und Jesus symbolisiert, aber viel mehr als symbolisiert, weil ich denke, er ist die neue Schöpfung. Durch Paulus wird er der neue Adam genannt. Das heißt, dass wie er aufstieg, hat er zeigen wollen, hört mal, das Reich Gottes hat wirklich einen Durchbruch. Jetzt ist es mitten unter euch. Und da sieht man auch weiter, dass Jesus anfängt, das anzukündigen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist hier, es ist gegenwärtig. Wow! Und das ist das Schöne, weil ich denke, was sich hier abspielt, spielt sich immer wieder ab. Das spielt sich geschichtlich ab in verschiedene Zeitalter, wo man auch geschichtlich sehen kann, okay, da spielt sich etwas ab, da schaut es, als ob das Ganze auseinander explodiert oder implodiert, oder da geht es nicht mehr gut und die Geschichte ist so dunkel, so finster und dann auf einmal entsteht da wieder etwas Neues und auch wir stehen jetzt auf dieser Edge, auf dieser, wie? Was auch? Auf diesen, wo sich etwas Neues vollziehen wird. Etwas Neues. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du das Wasser hinein? Jesus ging das Wasser hinein. Kannst du mit mir mit? Weil ich gehe jetzt nach unten. Anders verlieren die mich. Jesus ging in das Wasser hinein. Und was heißt das? Er ging hinein, aber er wusste, er kommt auch wieder aus. Natürlich reden wir über seinen Tod, über seine Grablegung und auch über seine Auferstehung. Er ging rein in das Wasser voller Gefahr. Er ging rein in das Wasser voller Angst. Er ging rein in das Wasser voller Krankheit, voller Ungewissheit, voller Bedrohungen, voller Monster und Dämonen und alles. Er ging in das Wasser hinein, in das Wasser der Sünde, in das Wasser des Todes. Er ging in das Wasser hinein, aber er kam auch wieder raus. Und wie er rauskam, ging der Himmel auf, wham! Und der Geist Gottes wie eine Taube kam in Jesus hinein. Das hört sich so an, als ob der Genesis-Geschichte sich neu vollzieht. Die Genesis-Geschichte war die Geschichte, wo der Taube, der Geist in das Wasser hineinkam. Und da fing an, Gott zu sprechen. Es sei Licht, es sei, es sei, es sei und es war. Und was sagt es? Es war gut. Gute Nachricht, es ist gut. This is amazing. You start thinking about it. Ich habe die ganze Woche, habe ich mir das, und es war, also weil, auch mit Pfingsten, geschah das. Mit Pfingsten genau das. Er ging rein, er kam raus und dann kam der Heilige Geist. Bang! etwas Neues. Und was sagt Paulus dazu? Ihr seid jetzt eine neue Schöpfung. Aber was heißt das? Wir nehmen das zu persönlich. In dem Sinn, wir denken, ich bin eine neue Schöpfung. Das ist zu klein. Nein, weil Jesus sagt, nicht nur du bist neu geworden, alles ist neu geworden. Was hat Johannes gesagt? Tut Buße, denkt anders nach. Was hat Paulus gesagt in Apostelgeschichte? Komm, und Petrus gesagt von tut Buße, denkt anders nach. Worüber dann? Weil wir sind jetzt in ein Zeitalter, wo die neue Schöpfung schon da ist. Wir leben schon in einer neuen Schöpfung. Nicht nur du bist eine neue Schöpfung, weil du getauft worden bist. Nicht nur du bist eine neue Schöpfung, weil du Jesus angenommen hast, sondern wir leben in einer neuen Schöpfung. Wir leben. Deswegen sagt Paulus auf verschiedene Arten und Weise immer wieder neu von schaut, schaut auf dem, was im Himmel stattfindet. Und dann Jesus, der sagt, Herr, dass deine Wille geschieht, hier auf Erde, so wie im Himmel. Wir haben immer die Gedanken, wir gehen tot, wir werden mal sterben und wenn wir sterben, dann gehen wir zum Himmel. Und das ist dann unsere Hoffnung. Aber wir warten zu lang, weil der Himmel ist schon hier. Das heißt nicht, dass alles, was sich im Himmel abspielt, sich auch hier abspielt. Deswegen lehrt Jesus uns auch das Gebet zu beten, nämlich deine Wille geschehen. Dein Reich komme, hier auf Erde, so wie im Himmel. Mit anderen Worten, du und ich sind jetzt Mitarbeiter von ihm, um Himmel auf Erde zu bringen. Aber da muss man andere Augen haben. Und die Augen hast du, aber wir müssen auch da durchschauen. Ja, wir müssen da durchschauen. Wir müssen schauen und uns nicht ablenken lassen. Jesus ging, nachdem er aufstieg vom Wasser und wurde dann durch den Heiligen Geist in der Wüste getrieben. Wow. Da hat er 40 Tage und Nächten Konfrontationen gehabt. Mit eigentlich drei verschiedenen Sachen. Und eine davon ist Versorgung, interessanterweise. Versorgung. Das erste, was Satan ihm versuchte zu versuchen, ist, sag zu diesen Steinen, die sollen Brot werden. Versorgung. Was ist das Problem, wenn wir anfangen, diese neue Schöpfung zu sehen? Nicht nur in uns selbst, sondern in was um uns ist. Unsere Umstände, unsere Kinder, unsere Job, unsere Arbeit, wie wir Sachen machen, unsere Ehegattin, das Leben, was du lebst. Die Frage ist, wie siehst du das? Siehst du das durch Augen von neuer Schöpfung? Oder lässt du dich ablenken? Wenn du siehst durch die Augen des neuen Schöpfung, wirst du sehen, ich lebe von jedes Wort, was aus Gottes Mund kommt. Das heißt, dass wir nicht abhängig sind von diesem System. Wir sind nicht abhängig von dieser Welt. Jesus sagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. In der Welt werdet ihr Trübsal haben. Wer kann das beahmen? Klar, das war mein Taufspruch. Wie ich getauft wurde, habe ich diesen Spruch bekommen. Dankeschön. In dieser Welt wirst du Trübsal haben. Das ist eine Verheißung, die steht nicht in goldenen Verheißungen aus der Bibel von es wird dir gut werden und so weiter. Es ist mal eine Verheißung, die vielleicht nicht so schön ist. Aber diese Verheißung kennen wir alle, wie sie in Erfüllung gegangen ist. Sagst du auch, preis dem Herrn, wieder eine Verheißung in Erfüllung gegangen. Schön. Ich werde Trübsal haben, danke. Interessant, ne? Hier ist, was ich sagen möchte, liebe Gemeinde. Ich glaube, das ist irgendwie auch ein prophetisches Wort. Für diese Gemeinde, ich habe keine Ahnung, wo ihr steckt. Keine Ahnung. Als Gemeinde. Ihr seid hier und einige verstecken sich. Mit einer schönen Tasse Kaffee. Lass es dir schmecken. Aber ich denke mir, wir stehen jetzt in einer Zeit voller Verwirrung, voller Chaos, voller Herausforderungen. Und auch für uns ist das so, dass wir nicht davon behütet werden. Natürlich, Gott steht mit uns, ist mit uns. Aber wie gesagt, Trübsal ist auch da. Und Trübsal wird uns auch darin begleiten, mehr oder weniger. Wir werden das erleben. Aber wenn man in dieses Wasser steht, dann darf man Augen haben, um zu sehen von Moment. Mein Perspektiv ist nicht das, was ich sehe hier um mich hin. Mein Perspektiv geht viel weiter, viel tiefer. Es ist gewurzelt in das, was Gott am Anfang schon gemacht hat. Und es ist gewurzelt in wer Jesus Christus ist, dass er nicht mehr tot ist, sondern auferstanden ist. Und dass ich in ihm auch auferstanden bin, genauso wie ich mit ihm gekreuzigt bin, gestorben bin, begraben bin, bin ich auch mit ihm, in ihm auferstanden, schon vor 2000 Jahren. Und jetzt erst, wie ich das dann anfange zu sehen, zu schauen, von wow, wait a minute. Also das, was jetzt geschieht um mich her, ist nicht das letzte Wort. Weil das letzte Wort ist der Alpha und Omega, ist derjenige, der A und O gesagt hat, derjenige, der Anfang und das Ende ist. Bei ihm liegt das letzte Wort. Und auch für Deutschland ist das der Fall, auch für Amerika ist das der Fall, auch für unsere Welt ist das der Fall. Aber hier haben wir ein Problem. Ich habe immer gesagt, wie man Gott sieht, so lebt man auch. Das trage ich schon so lange mit mir, weil ich bin so 100% von überzeugt, dass das stimmt. Immer mehr. Man kann nämlich ausgehen davon, dass als Mensch, dass man einen guten Anfang hat, so wie es in Genesis 1 auch geschrieben steht, weil wie Gott dann der Mensch gemacht hat, hat er gesagt, was hat er gesagt? Das war sehr gut. Okay. Sehr gut. Aber da gibt es auch Leute, durch unsere Prägung, die wir vielleicht gehabt haben in den letzten Jahrzehnten, die leben aus Genesis 3, aus Kapitel 3 im ersten Buch Mose. Und da redet man, und da redet Mose davon, wie der Mensch in Sünde fiel. Und die Frage ist, was ist jetzt meine Identität? Ist meine Identität gut oder ist meine Identität schlecht? Fängt meine Geschichte, meine persönliche Geschichte an, deine persönliche Geschichte an? Mit gut, sehr gut sogar? Oder fängt deine persönliche Geschichte an mit sehr schlecht? Wert gar nichts. Ungerecht. Ich denke, vielen von uns, obwohl wir das vielleicht nicht mehr glauben in unserem Kopf, leben das immer noch aus in unserem Herz. Unsere Identität sind wir noch nicht ganz klar darüber. Deswegen ist dieser gespaltene Himmel so wichtig. Deswegen ist der Stimme, der da etwas zu sagen hat, so wichtig. Weil hier steht Jesus. Jesus hat noch nichts getan. Ich gehe wieder nach unten. Jesus hat noch nichts getan. Er hat noch kein Wunder vollbracht. Er hat noch kaum etwas gesagt. Vielleicht, wie er 12 Jahre alt war, hat er Jesaja vorgelesen in den Tempel. Aber weiterhin liest man eigentlich von der Kindheit von Jesus nichts. Und was sagt Gott schon dann über ihn? Er ist mein geliebter Sohn. In ihm habe ich ein Wohlgefallen. Ohne dass er etwas dafür getan hat. Menschen, neue Schöpfung fängt an mit wie gut wir sind. Das hört sich vielleicht komisch an. Aber die neue Schöpfung, wie du dich selbst schauen darfst, fängt an mit wie gut du bist. Oder so gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebtes Kind. In dir habe ich Wohlgefallen. Und damit haben wir so viel Mühe. Weil wir versuchen immer noch, Wohlgefallen zu bekommen. Durch das, was wir machen. Durch eine gute Arbeit zu leisten. Durch nett zu sein. Irgendwie versuchen wir, eine gute Junge zu sein. Ein gutes Mädchen zu sein. Irgendwie versuchen wir uns immer noch zu beweisen. Wenn man aber zufrieden gekommen ist in sein Herz, über wer man wirklich ist, wenn man keinen Kampf mehr angehen muss, wer man ist, weil man weiß, wer man ist. Ich bin gut, ich bin geliebt, ich bin akzeptiert, ich bin angenommen worden, ich bin vergeben worden, ich bin einfach geliebt und bejubelt durch mein Gott selbst. Also was dann kann gegen mich sein? Wenn das unser Modus operandi ist, dann passieren auch Sachen. Weißt du, was ich gemerkt habe? Wenn man verunsichert wird in sich, über sich selbst, durch irgendwie Umstände oder was dann auch, dann geht die Kreativität auch weg. Aber ich habe gemerkt, wenn man in diese neue Schöpfung steht und schaut, und durch diese Augen schaut, was alles möglich ist. Und wenn man die Welt sieht als eine unwahrscheinliche, schöne, gute Welt. Natürlich mit viel Zerbrochenheit, viel Verletzung, viel Kaputtheit. Aber trotzdem eine Welt voll mit Hoffnung. Warum? Weil Jesus Christus nicht länger tot ist, sondern auferstanden ist und in uns wohnt. Und deswegen haben wir Hoffnung. Wir haben, du hast Hoffnung. Du darfst dich hinsetzen und dann aufstehen und da fängt es an, weil der Moment, dass du aufsteigst aus dem Wasser, der Moment, dass du anfängst zu schauen, zu sehen, sehen die anderen auch anders aus. Nicht als hoffnungslose Fälle, sondern als Geliebte Gottes. Sehen deine Umstände nicht aus als widersachlich. Das ist ja schlimm, das ist, wow, was werden wir da machen? Nein, auf einmal weißt du, hey, Moment, auch wenn ich jetzt keinen Ausweg habe, gibt es immer einen Ausweg. Lass mal schauen, mit diesen neuen Schöpfungsaugen. Lass mal schauen, was da möglich ist. Liebe Leute, das ist, wo ich selber auch durchgehe. Ich rede nicht nur aus irgendwie einem Buch. Ich weiß auch noch nicht, wie es nächsten Monat für uns, Annemarie und ich, aussehen wird. Es fängt ein bisschen an, hell zu werden, muss ich aber sagen. Und es ist möglich, dass es eine Möglichkeit gibt. Und ich freue mich darüber. Und genauso wie Johannes Jesus begegnete im Mutterleib, im Wasser, Im Wasser, Chaos, Gefahr, beängstigend. Im Wasser hat er sich schon gefreut. Er hat sich schon gefreut über was noch nicht ganz war. Aber andererseits ist es schon längst. Das ist ein Geheimnis. Was noch nicht war, ist schon längst. Herr, Mensch, oh, wenn ich euch anschaue, wenn ich euch sehe, hier, ein Ehepaar. Ich nehme an, dass ihr verheiratet seid. Ich bin auch freie Redner, ich kann Leute auch trauen, kein Problem. Aber, nein, ich mache nur einen Witz. Aber ihr seid ein Edelstein in Gottes Hand. Und was, jetzt seid ihr wie ein Papa und Mama für vielen anderen. Einfach durch wer ihr seid. Nicht so sehr, was er tut. Aber euer Leben ist voller Erfahrung, volles vieles. Und du trägst das mit als kostbare Geschenke anderen gegenüber. Du darfst geben, ohne Angst zu haben, dass es nicht ausreicht. Weil es reicht aus. Rahel, habt keine Angst, Liebe. Habt keine Angst für was noch kommt, sondern ermutigt dich selbst, weil wer du bist in ihm, ist der Schatz in ein Erdenfessel. Und nicht nur du, aber deine ganze Familie in ihm. Du darfst das so sehen. Du darfst dich Mut machen, du darfst Hoffnung haben, du darfst sein, wer du bist. Du darfst ruhig zu dir sagen, selbst sagen, auch in deine Umstände jetzt, ich bin froh, Rahel zu sein. Weil ein besserer Rahel, so wer du bist, gibt es nicht. Er sieht uns, er kennt uns, er liebt uns. Nicht so, wie wir sein müssen oder sein sollen, so wie wir sind, liebt er uns. Ihr seid Schätze. Ein Schatz, der noch ausgepackt werden muss. Für beiden, aber auch für anderen. Und dieser Schatz hat Gott in euch hineingelegt. Mit so viel Hoffnung, so viel Freude. Weil vielen werden sich einfach freuen an wer ihr seid. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Aber das ist, was ich spüre in meinem Herz. Er freut sich einfach. Vielen werden sich freuen an euch. Weil ihr trägt diese gute Nachricht innerlich in euch. Ihr seid gute Nachricht. Bleib so, wie du bist. Ha, Johannes, du betest und betest und betest und Vater liebt das. Er umarmt dich, sieht auch die einsamen Wege, die es gibt. Aber er ist so völlig involviert in das, was du bist und wer du bist, was du machst. Und auch wenn du nichts machen würdest, hätte er schon längst gesagt, hey, mein geliebter Sohn. Ja, da gibt es so viel noch auf deinem Weg, was Gott durch dich mit dir zusammen aufrichten will. Du wirst jemandem sein, der anderen aufrichtet. Einfach ganz schlicht im Hintergrund, so wie du bist. Du brauchst niemandem anderen zu sein, als zu sein, wer du bist. Du darfst ruhig zu dir selber sagen, ich bin froh, dass ich Johannes bin. Und das dürfen wir alle sagen. Sag das mal zu dir selbst. Ich weiß nicht, wie du heißt, aber sag mal zu dir selbst. Wie heißt du? Lars. Nochmal. Lars. Lars, du darfst froh sein, dass du Lars bist. Wirklich? Muss mal versuchen. Ich habe das heute Morgen noch auf dem Weg hier gemacht. Ich bin froh, dass ich Peter Helms bin. Und dann dachte ich mir, das hört sich eigentlich komisch an. Weil das sagt etwas aus. Es sagt aus, dass, hey, ich bin so, wie ich bin. Und so oft, und das kennen wir, denke ich, auch alle, versuchen wir, jemandem anderen zu sein. Oder tut es uns leid, dass wir nicht jemandem anderen sind. Oder tut es uns leid, dass wir so sind, wie wir sind. Aber es gibt nur eine. Und deswegen bin ich froh, einfach Peter Helms zu sein. Und du, Dame Jan, du bist, ach Mensch, Jan, du hast einen Weg mit Worten. Das habe ich heute Morgen ganz klar gemerkt. Und ich denke mir, ein Weg mit Menschen, du hast ein Herz für Menschen, das strahlt aus, Leuten sehen das dir an und glauben es auch. Du bist authentisch, echt. Einfach, wer du bist. Und du wirst unwahrscheinlich viele Menschen dadurch, durch wem du bist, in deine Freundschaften, in deinen Begegnungen mit anderen Menschen, wirst du helfen, wieder Sicht und Hoffnung zu kriegen. Du bist ein Hoffnungsmensch. Ja. So haben wir alle etwas Gutes. Wir haben alle etwas Schönes. Und wir dürfen aufstehen. Du auch. Bleib nicht länger sitzen, mein Lieber. Du darfst aufstehen, in wer du bist. Er sagt zu dir, wie heißt du? Das sagt er nicht zu dir. Wie heißt du? Das hat er nicht gesagt. Wie heißt du? Weil er weiß, wie du heißt. Aber Matthias? Matthias. Matthias. Matthias, er sagt, du bist mein geliebter Sohn. In dir habe ich ein Wohlgefallen. Wunderbar, oder? Ist Gott gut oder wie? Ist Gott gut? Ach Mensch, es ist eine gute Nachricht. Gut, 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 gut. Nur gut. Keine ist ausgeschlossen von das, was er tut. Auf dem Video, für dich oder dich, ich weiß nicht. Zu wem muss ich jetzt schauen, da oder da? Oder da, okay, hallo. Also für dich, gerade für dich. Umgeben durch viel Chaos, fühlst du dich allein. Und das ist eine Lüge, weil du bist nicht allein. Er ist bei dir. Er ist näher an dir als dein bester Freund, als deine beste Freundin, als dein bester Familienmitglied. Du bist nicht allein. Und das ist wichtig zu wissen. Du bist involviert in das, was er tut. Macht Mut. Schaut auf. Was kann man wohl sagen? Die Kreativität wird mehr und mehr fließen, auch in dir. Wie heißt du?
Marion.
Marion. Marion, die Kreativität, lass es fließen. Sag nicht, wer bin ich? Das hast du zu oft gesagt. Wer bin ich, dass jemand mir das überhaupt abnehmen würde? Du bist Marion. Und nur eine kann das, was du kannst. Was aus deinen Händen, was aus deinem Herz kommt, gibt Leben. Du bist nicht allein. Und sag nicht, warum oder wer bin ich. Und du wirst das anderen auch damit ermutigen und weiterschenken. Durch unseren Zerbruch fließt ein Strom von lebendiges Wasser. Es ist okay, wenn man sich nicht okay fühlt. Es ist okay, wenn man in das Wasser hinabsteigt. Es ist okay, wenn man ungewiss ist, über was kommen wird. Es ist okay. Und er ist viel näher dabei, als wir das je verstehen. innerlich ein starker Mann. Das Leib ist nicht immer so stark. Aber das ist nicht das letzte Wort. Weil er ist der Geist, der uns wieder neu lebendig macht. Und auch dich. Hier, ganz tief ins Herz hinein. Deswegen keine Angst. Gott ist gut, oder? Amen. Ich bete. Vater, ich danke dir für deine Involvierung in jede von unserem Leben. Interessanterweise, muss ich noch sagen. Wenn man diese Geschichte betrachtet, ist das eine der einzigen Fälle, wo der Vater, der Sohn und Heiliger Geist zusammen sind. Also wo es geschrieben steht, dass sie zusammenkommen. Wow. Und damit ist die Einladung, machst du mit? Weil der Kreis ist offen, nicht geschlossen. So, liebe Vater, danke, dass du uns entschließt in dein Herz, dass du uns umarmt, dass du uns liebst. Ich bete, Herr, dass wenn wir rausgehen und wenn wir in diese Wochen hineingehen, dass jeder von uns bewusst werden, dass wir gut sind. Dass du in uns wohnst und das Wasser, das lebendige Wasser, strömendes lebendiges Wasser aus uns fließen, sobald man die Hahne aufdreht. In Jesu Namen. Amen. Seid gegrüßt, sei gesegnet. In Jesu Namen. Amen.